Geistliches Training, das ist ein bewusster äußerer Prozess, der innere geistliche Auswirkungen haben soll. Und kann man so, wie ich hier stehe, kann man so trainieren? Nein. Wegen dem gehe ich mich jetzt umziehen. Und ich möchte euch bitten, während ich mich umziehe, das Zitat zu lesen von Dallas Willard. Das ist aus dem Buch, das vorher Jörg vorgestellt hat. Da zeigt es, warum wir trainieren sollen. Ich bin bald zurück. Ihr studiert in dieser Zeit. So, Entschuldigung. Gut, das passt besser. Wer will Jesus ähnlicher werden? Und wenn wir das wollen, dann braucht das Training. Dann braucht es unseren Einsatz, damit wir fit werden. Macht ihr einen Plan dazu. Wir haben schon zwei Übungen kennengelernt. Die eine Übung war, hören. Immer wieder zu hören, was will Gott machen. Franziska hat das heilige Moment erkennen. Moment, wo Jesus am Wirken ist, wo er nach ist, wo er dran ist. Die Übung 2, die wir von Thomas kennengelernt haben, ist das Gebet, Beziehung zu Gott suchen und in dieser Beziehung ihnen zu merken, was ist dran zu machen. Und heute eine dritte Übung, der Verzicht. Verzicht oder Fasten. Fasten ist so das alte biblische Wort, aber wenn man Fasten sagt, dann finde ich das nicht so ein ganz gutes Wort, wenn man denkt dann vor allem ans Essen, respektive an Nicht-Essen. Und diese Art Verzicht ist auch ein Teil davon, aber es ist für mich ein bisschen reduziert, weil Fasten ist viel mehr als einfach weniger oder nicht essen. Und wegen dem ist für mich das Wort Verzicht eigentlich ein günstiges Wort, um das zu beschreiben. Schauen wir mal in die Bibel rein, was die Bibel denn da dazu sagt. In der Bergpredigt, das ist im Matthäus Kapitel 6, dort sagt Jesus, wenn ihr aber fastet, ein paar wenige Worte zum Fasten. Und das, was Jesus da sagt, ist nicht, falls ihr fastet. Das Wort, das hier im Griechischen, im Originaltext steht, das bedeutet, wann immer. Also, wenn immer ihr fastet, dann. Und dann erklärt er ein paar Sachen über das Fasten. Und kritisiert auch einiges. Aber Jesus kritisiert nur die Art und Weise, wie damals die Leute gefastet haben. Dass sie sich selber ins Zentrum gestellt haben, dass sie geblufft haben und sich als gute geistliche Menschen präsentiert haben. Aber Jesus sagt nicht, hört auf zu fasten, sondern er sagt, wenn er fastet, dann macht es auf die richtige Art. Aber wenn bedeutet, es ist ganz klar ein Teil von der Realität, wie Jesus die Nachfolge darstellt. Verzichten, das gehört dazu. Und 3 Kapitel später, im Matthäus-Evangelium Kapitel 9, dort gibt es dann auch wieder eine Begegnung von Jüngern vom Johannes, vom Täufer. Und die kommen zu Jesus und sagen ihm, hey Mann, wir und Pharisäer, wir fasten die ganze Zeit, um unseren Glauben zu zeigen, oder? Und deine Jünger, die dir nachfolgen, Jesus, die fasten überhaupt nicht, oder? Was soll denn das eigentlich, oder? Sollen wir denn nicht fasten? Und Jesus gibt eine ganz spannende Antwort. Er sagt im Vers 15, können etwa bei einer Hochzeit die Gäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es kommt allerzeit eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird, dann werden sie fasten. Was heißt das, oder? Werden, das ist Futur. Es geht um Zukunft. Das heißt, Jesus im Blick auf seine Nachfolger sagt nicht, vielleicht werden sie dann einmal, oder ja, wenn sie dann Lust haben, sondern ganz klar, sie werden. Der Verzicht ist ein Teil der Nachfolge von Jesus. Aber klar, es gibt auch andere Zeiten. Es gibt auf dem Weg mit Jesus Zeiten vom Feiern, vom Festen, von der Hochzeit, vom Jubeln, vom Genuss, von der Herrlichkeit. Aber es gibt auch Verzicht. Jesus zeigt so schön, dass dass zum Christsein beides dazugehört, beides ein Teil hat. Aber wir dürfen nicht sagen, hey, einfach feste. Jesus sagt, und ihr werdet fasten, wenn ihr mir ernsthaft nachfolgt. Ihr werdet verzichten. Fasten und Verzichten ist, wenn wir die Bibel anschauen als Ganzes und dann auch die Kirchengeschichte, die letzten 2000 Jahre, merken wir, das ist total präsent. Im Christentum, im Judentum, etwas, was so tief dazugehört hat zu der Nachfolge von Jesus. Ich verzichte, ich faste. Aber jetzt will man die spannende Frage stellen, ja, warum denn eigentlich? Und dazu möchte ich euch eine spannende Fernsehsendung zeigen. Am 6. September 2018 ist auf SRF eine Doc-Sendung ausgestrahlt worden und die werden wir jetzt kurz miteinander anschauen.
Cedric Waldburger ist Minimalist.
Schnell weg. Alles, was ich kann, ja. Alles Materielle, was ich besitze.
Also nebst dem Bankkonto?
Bankkonto, natürlich eben auch Firmen, verschiedene Projekte, das sind ja sozusagen auch Anteil, wo man besitzt, aber alles, was man irgendwie anlangen kann, ist das, was da auf dem Bett liegt oder was ich gerade anhabe. Ich glaube, es geht sehr stark darum, dass man sich bewusst wird, was ist es, was mir wichtig ist und was ist es, was mir nicht wichtig ist, und dann konsequent das umzusetzen. Das sieht man bei mir vielleicht sehr stark im Bereich der Gegenstände, die ich ich versuche das auf vielen anderen Lebensbereichen. Hallo?
Hi. In dem Video hat er über seinen Lebensstil erzählt. Und,
Vortrag?
Genau. Das war so ein Vortrag über Minimalismus, über seinen Lebensstil, seine Einstellung zu allem. Und noch während ich mir das Video angeschaut habe, habe ich angefangen, Klamotten zusammenzupacken, die ich schon seit Monaten einfach so zu Hause rumliegen hatte.
Es ist alles komplett schwarz, weil es hat verschiedene Vorteile, es geht immer alles zusammen. Ich muss nur einmal waschen in der Woche, nur eine Wäsche machen. Auf der anderen Seite hat es den Vorteil, ich muss mir eine Entscheidung weniger machen. Also wenn ich mich mal entschieden habe, etwas zu kaufen, muss ich mir gar nicht erst überlegen, kaufe ich es in Rot, Schwarz oder Blau. Vor einer Woche einen Unfall gehabt. Ein Autounfall, der extrem glimpflich ausgegangen ist. Bis auf ein bisschen Verletzung an der Schulter nichts passiert ist. Aber ich sicher mehr als 3 Schutzengel hatte, die an diesem Tag für mich gearbeitet haben. Und auch wenn ich mein Leben sehr, sehr bewusst lebe, ist das nur mal eine Erinnerung gewesen, wirklich einfach jeden Tag zu geniessen und das jeden Tag das meiste zu machen. Und Sachen, die ich möchte sagen und machen, die heute anzugehen und nicht auf irgendwann später schieben.
Ihr kennt wahrscheinlich den Slogan «Weniger ist mehr». Das ist etwas extrem Modernes. Minimalismus, so wie der Lebensstil von diesem Mann, der insgesamt noch 64 Gegenstände besitzt, der Minimalismus, das ist total im Trend, so als Gegenbewegung zur Konsumgesellschaft, wo wir drin leben, immer mehr müssen haben. Aber geht es jetzt beim Verzichten, wenn wir in die Bibel schauen, um das? Also heisst das, dass der Mann christlicher lebt und biblischer lebt, indem er das macht? Ist der jetzt mehr Christ wie mir, weil er das macht? Geht es um das? Natürlich hat die Art und Weise, wie er lebt, viel Gutes. Hat der Minimalismus viel gute Auswirkungen. Es gibt mehr Freiheit, weniger Überforderung bei den Entscheidungen, die zu treffen sind. Mehr Flexibilität, weil man einfach beweglicher ist. Mehr Fokus vielleicht auch auf das, was wesentlich ist. Man hat Luft zum Schnaufen. Es ist so eine Art Purismus da dahinter. Man ist nicht so voll mit Besitzängsten und Sorgen, wenn man nicht so viele Sachen besitzt. Aber es fehlt da auch etwas Entscheidendes. Es ist nicht alles da. Und das führt uns zu der Schlüsselstelle heute Morgen von dieser Predigt. Und die steht im Johannes Kapitel 3, Vers 30. Der Johannes von der Täufer sagt da, nicht nur ich muss abnehmen, sondern Jesus muss zunehmen. Nicht nur ich muss abnehmen, sondern Jesus muss zunehmen. Der Minimalismus, so wie wir da in dem Film gesehen haben und als eine moderne Strömung von unserer Zeit kennenlernen, da macht das weniger zu einem Wert an sich. Das an sich ist wertvoll. Aber das, was das ist, ist eigentlich nichts anderes wie so eine Art innermenschliche Werteumstrukturierung. Ich mache mir von äußeren Sachen Platz, damit andere Sachen von mir mehr Platz haben. Aber es geht nur darum, dass ich etwas in mir drinnen verschiebe. Aber an mir selber verändert sich nicht. Ich reduziere Teil von mir, damit auch ein anderer Teil, andere Werte Raum bekommen. Klar können das gute Sachen sein, vielleicht sogar bessere Sachen als vorher. Mehr Freiheit haben ist vielleicht tatsächlich wertvoller, wie zwei Fernseher zu haben und eine Leasing-Schuld, die mit dem zusammenhängt. Aber das für sich genommen, das ist nicht biblisch. Das ist nicht das, was Gottes Wort als Verzicht, als Fasten darstellt. Weniger ist nicht mehr. Weniger schafft Raum für mehr. Und das Mehr, das hat einen Namen. Das Mehr heisst Jesus. Es ist eine Person. Unsere Verzicht schafft Raum, wo Jesus füllen kann, wo mit Jesus gefüllt werden kann. Und die Füllung, das ist das Wichtige. Für das verzichten wir. Mehr Jesus zu haben. Mehr so zu denken, so zu fühlen, so zu handeln wie Jesus. Mehr so können zu lieben wie Jesus. Das wollen wir. Verzichten bedeutet, für Jesus Raum zu schaffen und nicht mehr Raum für sich zu haben. Wenn wir also von der geistlichen Trainingsübung Verzicht reden, dann ist das eine doppelte Übung. Ich schnaufe mich aus und ich schnaufe Jesus ein. Beides gehört dazu. Ich verzichte auf Sachen, die mir wichtig sind, und ich lade Jesus ein, den Raum, der entsteht, zu füllen. Verzicht, das passiert vor Jesus, vor seinen Augen. Es passiert für ihn. Verzicht als geistliche Übung macht nur Sinn, wenn ich Jesus vor Augen habe und ich merke, ich will mehr von dem in mir haben. Und weil ich das will, verzichte ich auf anders. Verzicht ist die Einladung. Jesus, ich will dich. Ich will voll sein von dir. Und das heisst, es muss etwas passieren. Wir sind alles ein bisschen so wie Messis. Wir sammeln und wir haben ein Leben, wo ein Lebenshaus, das ist vollpackt mit Kassumpel und Zeugs, die wir haben. Der durchschnittliche Schweizer Haushalt hat 10'000 Gegenstände. In jedem Schweizer Haushalt hat es im Durchschnitt 10'000 Sachen. Und in unserem Herz hat es noch viel mehr Sachen an Wünschen und Träumen und Wichtigkeiten. Und dann sind wir in diesem Haus, in unserem vollbagagierten Haus und dann klopft Jesus an und will reinkommen und Teil sein von unserem Leben, uns fragen und wir schauen in unser Haus und wir merken, wo soll da Platz finden? Und wir wollen vielleicht, aber wie machen wir das? Und wir schauen hinten und merken, wir müssen ausräumen, wir müssen ausmisten. Und Nachfolge bedeutet, ich bin unterwegs und gehe von Raum zu Raum und denke, hey, da ist ein Winkel, komm, da kann ich noch etwas freiräumen für Jesus. Aber nicht, damit das Haus leer ist, sondern damit der Jesus in die Winkel kann kommen und in die Ecke von unserem Leben und das kann prägen. Und unser Leben dann Jesus mässig wird durch die Prägung. Verzichten, damit Jesus Raum bekommt. Und jetzt die Frage, wie machen wir das so ganz praktisch? Trainingsplan aufstellen. 5 Schritte zum Erfolg. He? Erster Schritt. Oh, jetzt kommen wir gerade alle gleichzeitig. Mist. Ah, ich will. Ja, nun. Gut. Das ist eigentlich einfacher, gell? Also, Schritt 1. Agenda zücken. Er hat vorher das Zitat gelesen. Durchdachte Agenda der Veränderung. Setzt einen regelmäßigen Zeitpunkt, wo ihr ansitzt und überlegt, was ist dran zum Verzichten? Was für eine Übung will ich machen in der nächsten Zeit? Nächsten Mittwoch ist ein mega wichtiges Datum. Nächsten Mittwoch ist der Tag und der Start vom Fastengebet in der Schweiz. 40 Tage auf Ostern an, fasten ganz viele von der Schweiz miteinander, ganz bewusst in dieser Zeit, um Jesus Raum zu schaffen. Wieso nehmen wir denn nicht ihre Agenda führen und machen den To-Do von nächsten Mittwoch? Ich sitze den 10 Minuten an, damit ich meine Trainingseinheit planen kann. Zu diesem Fastengebet gibt es auch eine App, die ihr abladen könnt, mit Impulsen dazu, um dran zu bleiben. Vielleicht ist das etwas, das gut zusammenpasst. Mit der Zeit muss man vielleicht nicht mehr so einen Termin setzen, wo man ansitzt und überlegt, was man jetzt trainiert. Mit der Zeit hat man das Intus und es ist viel stärker im Leben integriert, die Übung vom Verzichten. Schritt 2, ein Thema setzen, Plan schmieden, die Frage stellen, wenn man ansitzt mit seiner Agenda und sich fragen, auf was will ich, wie lang und wie intensiv verzichten. Auf was will ich, wie lang und wie intensiv verzichten? Ein Thema, das man dort wählen könnte, kann sein, etwas, das einen bindet. Etwas, wo man merkt, dass es die eigenen Gedanken beherrscht. Wo man immer daran denkt, wo immer präsent ist. Sachen, die Suchtcharakter entwickeln können in unserer Innenwelt. Wo man wirklich merkt, jetzt mache ich das schon wieder, obwohl eigentlich will ich es gar nicht so viel. Sachen, die anfangen mit beherrschen und wo wir zu einer Bedrohung werden in der Nachfolge. Sachen, die zu gross werden, zu wichtig werden. Wir haben nächsten Freitag hier in der Gemeinde Thema bei den Young People zum Thema Sexualität. Und Sexualität ist etwas Wunderbares. Aber der Paulus schreibt da im Korintherbrief, hey, verzichtet mal auf Sex für eine Zeit. Ja, liebe Ehepaar, um andere Prioritäten zu setzen. Um einen Moment auf Gott auszurichten und dem Schwergewicht zu geben. Vielleicht ist es auch dran, für eine Zeit auf Selbstbefriedigung zu verzichten. Nicht, weil das an sich schlecht ist. Selbstbefriedigung ist etwas, das Teil ist von unserer Sexualität, von dem Körper, den Gott uns geschenkt hat. Aber wenn es zu wichtig wird, zu dominant, etwas, das uns steuert in unserem Leben, warum verzichten wir nicht einen Moment darauf, ganz bewusst, als eine Übung zum Lernen und zum Freiwerden? Vielleicht auch gerade dann, wenn es zu stark mit der Pornografie vermischt ist, wenn Pornografie reinkommt und auch noch unsere Gedankenwelt auf eine andere Art und Weise anfängt zu beherrschen. Ich verzichte, weil ich will doch, dass mein Leben eine andere Füllung bekommt. Ich hatte eine Zeit, wo ich mein Handy, wo ich heimgekommen bin, mir gesagt habe, ich will eine Zeit auf mein Handy verzichten. Und dann bin ich heimgekommen und habe gesagt, bevor ich in die Haus reingehe, bei der Garderobe lege ich mein Handy in die Schublade und erst wenn ich aus dem Haus gehe, nehme ich es wieder vor. Ich habe das einige Monate so gemacht und für mich war das eine gute Übung vom Verzicht, das heilige Gerät ein bisschen zu entheiligen. Wie ich gemerkt habe, es wird zu gross, zu wichtig. Schaut mal, welche Apps ihr jede Woche wie oft braucht. Gibt es eins, wo ihr vielleicht könnt verzichten könnt, jeden Tag 5-mal drauf zu klicken? Und sagen, heute oder eine Woche lang oder nur einmal am Tag oder irgendwie ist es dran, das zu reduzieren, das weniger zu machen. Nicht einfach, weil weniger toll ist, aber weil wir doch mehr Jesus wollen in unserem Leben. Vielleicht ist auch klassisches Fasten dran, für eine Zeit aufs Essen zu verzichten oder auf einen Teil vom Essen, auf den Kaffee oder auf die Schoki. Wenn eure Kinder kommen, das ist jetzt eine Warnung an euch Eltern, wenn unsere Kinder kommen und sagen, Papi, ich würde gerne für eine Zeit aufs Gemüse verzichten. Dann ist das ein Punkt, wo ihr vielleicht mit Motiv hinterfragen. Aber wenn sie auf die Nutella will verzichten, dann ist es wahrscheinlich ein guter Moment. Aber verzichtet auf etwas. Einfach, weil ihr dann merkt, dort, wo ihr verzichtet, wo das nicht mehr jeden Tag auf eurem Teller ist, dort entsteht dort schon eine Freiheit und etwas, was so ein wichtiger Teil ist von unserem Leben, wo so der Leim ist, wo uns unser Glück zusammenhebt. Wir merken, da kommt weg und das zerbröckelt und dann fließt eine andere Substanz rein, wenn etwas dort rauskommt. Eine letzte Art vom Fasten, die ich noch möchte vorstellen, ist, dass wir auf das verzichten, was wir gar nicht haben. Ja, auch das ist eine Krankheit von unserer Zeit, dass wir einen grossen Teil von unseren Gedanken hier damit verbringen, zu überlegen, was wir noch haben könnten, obwohl wir es noch gar nicht haben. Weil wir haben zum Beispiel eine wunderschöne Wohnung und wir fühlen uns mega wohl. Aber ich merke auch, dass ich mich immer wieder drin finde, mit dieser Frage umzustehen, was könnte man noch machen? Da noch etwas. Und da wäre vielleicht gut, noch eine Boxe mit zu haben. Oder da noch ein Bild. Oder es wäre doch noch schön, das Möbel zu ersetzen. Oder einfach. Oder wir haben einen Film und denken, das könnte ich jetzt auch noch schauen. Oder das Produkt, das könnte ich auch noch brauchen. Oder die Reise, die könnte ich auch noch machen. Und so haben wir schon Sachen in unseren Gedanken, die wir noch gar nicht haben. Und Verzicht kann bedeuten, einfach zu sagen, und das will ich nicht, auf das verzichte ich. Es ist zwar ein bisschen komisch, auf etwas verzichten, das man noch gar nicht hat, aber in unseren Gedanken haben wir es eben oft schon und stecken dann wie fest in uns drin. Manchmal kenne ich durch Netflix durch und sehe die Tausende von Filmen und denke, oh, das könnte ich nicht. Und immer wieder merke ich dann, nein, das ist nicht gut. Auf diesen Film will ich verzichten. Ich will verzichten darauf, den überhaupt aufzunehmen. Weil ich merke, es ist nicht nötig, es ist vielleicht sogar nicht gut. Verzichten. Schritt 4. Das ist Plan schmieden, wissen was. Schritt 3 ist, das tatsächlich zu machen. Und der Schritt 4 ist dann zu empfangen. Das Vakuum, die Freiheit, die entsteht, mit Jesus zu füllen. Und das ist jetzt mir mega wichtig, dass wir diesen Schritt nicht mit frommer Arbeit verwechseln. Oder sagen, okay, jetzt gewinne ich eine Stunde, weil ich jetzt nicht zu Mittag esse und jetzt tue ich dafür eine Stunde beten und Bibel lesen. Ich mache jetzt eine geistliche Arbeit anstelle von diesem Konsum. Um das geht es nicht. Raum für Jesus zu schaffen bedeutet, ich bin ihm gegenüber offen. Ich mache das aus der Beziehung zu ihm aus. Ich mache das für die Beziehung für ihn und mit ihm. Ich stand vor ihm in diesem Verzicht. Das ist ein Teil, wo wir reagieren, wo wir empfangen. Es geht darum, dass das, was rausfließt, dann falsche Prioritäten und Bindungen, dann reingeflossen wird, eine neue Gegenwart, eine neue Haltung, eine neue Substanz. Und wir stehen vor Jesus und sagen, und jetzt füll den Raum. Aber nicht als Arbeit, dass wir das möglichst oft sagen, sondern indem wir das leben und sind. Empfangen, was Gott Gutes tut, das ist wie Duschen, so ein zentraler Teil vom Nachfolgen von Jesus sein. Und dann der Schritt 5, das hätte eigentlich so ein Überraschungsmoment sein, jetzt steht schon lange da, es wirklich machen. Und ich unterbreche jetzt meine Predigt für 30 Sekunden und in dieser Zeit könnt ihr eure Agenda führen und sagen, und dann mache ich das. Einmal so eine Planzeit. 30 Sekunden laufen. Also man darf natürlich auch die Handagenda aus Papieren zur Hand nehmen, wenn man das hat. Man muss nicht das Handy sein. Gut, und da seht ihr jetzt unsere geistliche Übung, unser geistliches Training. Und jetzt möchte ich noch ein paar Tipps geben, wenn man so die ganze, also so als Fitnessinstruktor sozusagen. damit die ganze Übung tatsächlich funktioniert. Ein paar Tipps, die wichtig sind. Tipp 1. Bitte mache das nicht verbissen, so wie die Pharisäer, die Jesus eben dort damals kritisiert hat, die extra sich grau ins Gesicht gemacht haben, dass man ihm auch schön ansieht, dass sie verzichten und leiden für ihren Glauben. Werdet nicht so wie die Mönche im Mittelalter, die sich selbst kastet haben und sich geschunden und geschindet haben, um irgendwie Gott etwas zu zeigen, wie wichtig sie doch sind und wie wichtig Gott ihnen ist. Macht das nicht mit einem Gesicht, wo die Freude entfällt. Macht das konzentriert. Also gut, wir Männer, wir müssen manchmal vielleicht ein bisschen verbissen trainieren. Aber ihr wisst, was ich meine. Nicht die Art Verbissenheit, sondern die Art, wo Leidenschaft drin steckt und nicht Pflicht oder Druck von oben und ganz sicher nicht von Gott. Macht das bitte vom Geist geführt. Im Korintherbrief steht, denn dort, wo der Geist ist, dort ist Freiheit. Macht das aus der Freiheit raus, aus der Gnade. Verzichtet auf das, wo ihr merkt, da hat Gott etwas vorbereitet. Da legt euch Gott etwas aufs Herz, das tatsächlich in Angriff zu nehmen. Stellt euch die Frage, wo ist der Kairos von Gott? Der Moment, wo Gott etwas vorbereitet hat, etwas parat gemacht hat. Weil wenn wir das in Angriff nehmen, was Gott vorbereitet hat, dann erleben wir Durchbruch und Veränderung. Und nicht, indem wir einfach alles Mögliche gleichzeitig versuchen zu verändern. Dort, wo das Himmelreich, das Reich von Gott nachkommt, dort erleben wir Durchbruch. Für mich ist das wie so eine Wand, wo wir vorne dran stehen und das ist unser Gefängnis, oder? Und auf der anderen Seite ist die Freiheit, ist Jesus, wo wir ankommen wollen. Und wir stehen in diesem Raum und wir klopfen die Wand ab und losen und überall da ins Fest und solid, tock, 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 und irgendwann mal, dang, merken wir, da ist ein Hohlraum. Da ist der Durchgang ins Reich von Gott, der ist grösser, der ist vorbereitet. Und wenn wir dort mit dem Schlaghammer draufschlagen, mit unserer Übung, dann schlagen wir einmal drauf und die Mauer zerbricht, weil von der anderen Seite Gott das Himmelreich nachgebracht hat. Und auf der anderen Seite ist es solid. Und so oft schlagen wir unsere Hammer in die Wände, die massiv und stark sind und denken, warum passiert keine Veränderung? Hören, wo von Gottes Seite etwas vorbereitet ist. Kairos ist dort, wo Gott etwas gemacht hat. Und die Abschnitte und die Themen in unserem Leben zu erkennen, wo er das gemacht hat, ist ganz, ganz ein wichtiger Teil. Und wenn wir das dort machen, dann wird es auch cool, weil da passiert etwas. Und das ist mein dritter Tipp. Dort, wo ihr so ein Geräusch hört, dass Gott etwas vorbereitet hat, dort macht es. Und dort geht voll rein. Wenn ihr das nicht macht, dann sind ihr erstens ungehorsam, wie Gott sagt, dort habe ich etwas vorbereitet, um dich in Freiheit zu führen. Und dann müssen wir das machen. Und wenn wir es nicht machen, dann wird sich in unserem Leben auch nichts ändern. Es ändert sich nicht, wenn wir am falschen Ort hämmern, und es ändert sich nicht, wenn wir am richtigen Ort nicht hämmern. Und dann geht dort und sagt, und dort will ich jetzt durchbrechen und eine Veränderung erleben. Und wenn nichts Solches da ist, wenn ihr merkt, ihr spürt das nicht, dann verzichtet, Tipp Nummer 4, dann verzichtet aufs Verzichten. Dann geniesst eure Schocke, euren Fernseher, euer Handy, euren Sex, was auch immer. Aber macht nicht irgendetwas, sondern verzichtet, bis ihr merkt, jetzt ist das da. Aber Tipp Nummer 5, der Teil vom Hören, wo etwas vorbereitet ist, der ist immer dran. Immer vor Gott sein, in der Beziehung mit ihm sein und zu merken, wo ist etwas dran, wo ist etwas vorbereitet. Wenn wir sagen, ja, wir wissen nicht, was machen, und dann haben wir nie gelost. Dann sind wir nie in der Beziehung, wo Jesus unser Herz aufs richtige Thema lenken kann. Dann wird nichts passieren. Und der letzte Tipp, macht das bitte aus einer Beziehung mit anderen Menschen raus. Die Sachen, die ihr merkt, da wollt ihr verzichten und durch das Durchbruch schaffen, erzählt das jemandem. Sind mit anderen Menschen unterwegs. Menschen, die nachfragen können und die dran sein können. Jetzt muss ich schnell von dieser Bühne runter. Das ist heute ein bisschen eine dynamische Angelegenheit, ihr merkt es. Wir sind mitten im Thema Jüngerschaft und Jüngerschaftskultur. Und jetzt sitzt ihr ja da und ihr hört das zu, oder? Und ihr seht hier einen Trainingsplan, oder? Und normalerweise passiert nach so einem Gottesdienst, passiert das, dass man das so entgegennimmt. Und 90% der Leute, die denken, das ist so ermutigend gewesen. Und das ist der letzte Gedanke zu diesem ganzen Thema. Und dann gibt es die Hartgesottenen, dann gibt es die etwa 5-10% von Leuten von euch, die erstens so pflichtbewusst sind, die zweitens so ein grosses Appellhorn haben, also wo alles, was irgendwie gesagt wird, denken, das muss ich jetzt machen. Und drittens dann auch noch die Disziplin und die Geistesgegenwart haben, das tatsächlich zu machen. Okay? Und das ist ein Problem, oder? Das ist schon schade. Weil die Ersten, die zur zweiten Gruppe gehören, zu denen Pflichtbewussten, möchte ich freisprechen und sagen, hey, so nicht, oder? Das ist nicht Reich Gottes. Nicht aus dem Druck aus, aus der Pflicht. Ihr 5%, ihr müsst ja nicht das Leben verändern für alle, die da sind. Und alle anderen 90%, 95%, genau, euch möchte ich sagen, damit das wirklich passiert, braucht es mehr wie einen Gottesdienst. Es braucht eben Jüngerschaft. Es braucht eine Kultur von der Jüngerschaft. Und das bedeutet, dass nicht jemand am Sonntag über die Sachen mit euch redet, sondern es braucht Menschen, die in eurem Leben sind und mit euch ansitzen am Küchentisch und am Abend vor dem Fernsehen und im Bett am Abend. Also gut, dort kann ich nur der Partner ankommen, aber einfach Leute, die noch sind, dort, wo das Leben stattfindet und die dort sagen, brauchst du das wirklich? Ist das wirklich nötig? Oder ist nicht ein Verzicht dran? Jüngerschaft bedeutet, wir sind im Leben miteinander unterwegs. Und ich kann euch sagen, dass solche Pläne umgesetzt werden, braucht es das dazu. Also lasst euch nicht stressen, wenn es euch nicht gelingt. Weil auch so soll es auch gar nicht gelingen. Jesus hat uns gedacht, dass wir füreinander da sind und dass wir in Jüngerschaftsbeziehungen leben, wo ich Coach bin von jemand anderem. Der Verzicht, das ist eine von vielen geistlichen Übungen, die uns Jesus ähnlicher macht und die uns hilft, die Übungen zu erkennen und anzupacken und nachzufragen. Erst wenn das passiert, dann kommt das Zeugs in unser Leben, so wie Jesus das gedacht hat. Jesus ist 3 Jahre mit seinen Jüngern unterwegs gewesen. Und er hat dann also nachgefragt und bohrt und hat sie geschickt und herausgefordert und ermutigt und ist an ihnen dranbleiben. Also, das heisst, ihr dürft heimgehen und denken, das ist ermutigend gewesen und das steht zu lassen. Weil das soll gar nicht auf dieser Ebene passieren. Aus Druck und aus einfacher Botschaft. Also ich meine, ihr dürft natürlich trotzdem, aber wisst ihr, was ich meine? Genau, gut. Also, ihr merkt es hoffentlich. Mit so einem Plan und aus dieser Kultur von der Jüngerschaft, so werden wir fit. So atmen wir uns aus und atmen wir Jesus ein. Und es passiert etwas mit unserem Leben. Nicht nur ich muss abnehmen, sondern Jesus muss zunehmen. Eine letzte Frage, die mir sehr wichtig ist, ist das denn überhaupt noch das Evangelium, wenn wir so am Trainieren sind? Oder ist das denn nicht Leistungsreligion? Und ich habe die Serie angefangen mit der DNA vom Reich Gottes, wo es um Bund und Königreich gegangen ist. Und ich will wieder daran erinnern, wenn unser Handeln, unser Training raus, aus der Beziehung kommt, wo Jesus mit uns geschlossen hat. Jesus, wo uns nimmt und sagt, und ich komme zu dir und ich mache Schutz um dich. Ich mache dich zu einem Bundespartner und das bist du jetzt, ein Kind von Gott. Wenn wir aus dem Wissen raus, aus dieser Identität, aus dieser Sicherheit raus sagen, und jetzt trainiere ich, damit ich meinem Partner ähnlicher werde, dann ist es keine Leistung. Sondern dann ist es etwas, aus einer ganz anderen Kraft rauskommt. Wenn wir denken, mit unserem Training, dort mache ich etwas, wir beeindrucken Gott und hoffen, dass er dann etwas macht mit unserem Leben. Ich werde etwas, indem ich das mache. Dann ist es Leistung und dann lassen wir es besser bleiben. Es ist so wichtig zu wissen, aus was raus machen wir das. Und die Beziehung, der Bund, der kommt einfach zuerst. Das muss reinkommen. Nur dann können wir von Gehorsam und vom Anpacken und vom Training reden, wenn das aus dem rauskommt. Und die, was aus der anderen Seite machen, für die ist es Gift und Druck und eine Leistungsforderung, die wir gar nicht erfüllen sollen. Und der Bundesschluss, das Angebot, das Jesus sagt, ich nehme dich zu mir, ich werde die Partner, die dein Leben in Gewahrsam nimmt und Schutz und ich mache dich zu jemandem, der Bund, den feiern wir mit dem Obigmahl. Das ist das, was Obigmahl ist. Ein Feiern und ein Erneuern von diesem Bund. In Philipper 2 schreibt Paulus über Jesus, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Auf seine Vorrechte verzichten bedeutet, Jesus hat auf sein Gottsein, auf sein Leben in der Herrlichkeit im Himmel, auf seine Erhabenheit verzichtet und hat sich in das Menschsein reingequetscht, reingegeben. Jesus gibt wirklich alles auf, damit der Bund Realität werden kann. Er verzichtet am Schluss sogar auf sein Leben. Er bezahlt für unsere Schuld mit seinem Leben. Und die Schuld, die trennt uns von uns. Er überwindet die Distanz zwischen Gott und uns und sagt, und ich komme, ich verzichte, ich verzichte, ich verzichte, ich verzichte, bis ich bei dem Mensch bin, der mich braucht. Und dort habe ich ihm die Hand an und sage, ich will einen Bund mit dir schließen. Und aus diesem Bund heraus wirst du leben. Der Verzicht braucht es, weil die Distanz ist da. Weil wir sind von Gott davon gerannt und haben unser eigenes Leben gelebt. Aber nicht wir müssen zurückkommen, sondern er kommt. Und dann nimmt er uns an der Hand und führt uns Schritt für Schritt zurück. Und jetzt ist er da und wir können die Beziehung mit ihm schließen. Habt ihr die Beziehung geschlossen? Macht es vielleicht heute zum ersten Mal, wenn ihr merkt, das ist noch nicht passiert. Und alle anderen, lasst euch ein, kommt und feiert das Obigmahl als eine Erneuerung von diesem Bund mit uns.